Ja, willkommen zur Schriftlesung. Ich möchte gerne einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. Das ist der sogenannte Lobpreis des Zacharias. Das ist direkt nach der Geburt des Johannes des Täufers. So, wer mitlesen mag, Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.
Nun gehen wir stramm auf Weihnachten zu. Und wir feiern zu Weihnachten den Geburtstag unseres Heilandes und Retters Jesus Christus. Und wir werden heute Morgen zusammen zu uns im Lukas 1 bewegen, also vor der Stelle, die der Jo eben gelesen hat. Genau, wer mitlesen mag, kann schon mal Lukas 1 aufschlagen oder aufgeschlagen lassen. Die Adventszeit liegt mit dem heutigen vierten Advent fast hinter uns. Und ich weiß nicht, wie jeder Einzelne so die Zeit erlebt hat oder verleben konnte. Leider war sie bei mir wieder einmal viel zu stressig. Und ich bin, bis auf wenige Ausnahmen, die ich aber sehr genossen habe, selten zur Ruhe gekommen. Das hatte nun weniger mit dem Geschenke-Einkaufstrubel zu tun, weil Weihnachten ja jedes Jahr wieder ganz überraschend kommt, sondern es war so, wie auch schon die Wochen davor, mit Arbeit bespickt und es gab halt viel zu erledigen. Und vermutlich erging es nicht nur mir so, sondern auch das ist ein Zeichen unserer Zeit. Das bringt diese schnelllebige und rasante Zeit heute oft leider mit sich. Schade nur, dass die Besinnlichkeit der Adventszeit, die wir uns alle doch sehnlichst wünschen, oftmals in Stress, Hektik bis hin zur Besinnungslosigkeit ausartet. Und das innerliche zur Ruhe kommen, das innerliche zur Ruhe kommen vor dem Herrn dabei oft auf der Strecke bleibt. Und dies sage ich nicht, damit wir uns gegenseitig bemitleiden, sondern ich möchte damit gezielt auf etwas hinweisen. Und zwar, wie wir uns im Allgemeinen, und das nicht nur zur Adventszeit, auf die Ankunft des Herrn vorbereiten und das Wiederkommen Jesu erwarten. Ich bin überzeugt davon, dass wir in der letzten Zeit leben, ohne dabei Angst machen zu wollen, wie es einige Zeitgenossen tun. Die Welt ist immer noch rund und sie besteht weiterhin, bis Gott entscheidet, wann er die Gnadenzeit beendet. Und damit verknüpft sich für uns die alles entscheidende Frage: Sind wir denn überhaupt vorbereitet und gerüstet für den von Gott bestimmten Tag, da der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen zu sich zu holen? Doch Gottes Wort bleibt fest bestehen in Ewigkeit. Und so lesen wir in Matthäus 24, die Verse 35 und 36: Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Wenn wir von Advent oder Ankunft des Herrn reden, dann erwarten Kinder Gottes voller Zuversicht und Hoffnung das Wiederkommen ihres Herrn Jesus Christus. Und dies macht dann auch die Freude unseres Ausharrens im Glauben und in der Treue zum Herrn deutlich. Bei aller Beschwerlichkeit und mancherlei Trübsal. Und unsere Hoffnung ist begründet in der Erwartung eines vollendeten Lebens. Die Welt hat Angst, da sie nicht weiß, was kommen wird. Doch in der Schrift finden Kinder Gottes Antworten auf die Fragen, wie wir uns in der letzten Zeit verhalten sollen. Und ich lese aus Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Stern und auf der Erde Angst der Nation in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und Herrlichkeit und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das zur Einstimmung für heute. Wenn wir nun die damalige Adventszeit, kurz bevor Jesus sich selbst erniedrigte und in diese Welt hineingeboren wurde, aus biblischer Sicht etwas näher betrachten, so ist da auch einiges passiert und hat das Leben mancher Leute ziemlich auf den Kopf gestellt. Ob dies Zacharias und Elisabeth betraf oder Maria und Josef. Diese Veränderung im Leben dieser vier Menschen als Beispiel, verbunden mit zwei entscheidenden Ereignissen, wollen wir heute ein wenig unter die Lupe nehmen. Alle hatten ein mehr oder weniger normales Leben, bis zu den Tagen, wo sich für ihr persönliches Leben alles ändern sollte. Gott trat in ihr Leben, ganz nah, spürbar und sichtbar. Und das ist bis auf den heutigen Tag die verlässlichste Aussage über Gott und unseren Herrn Jesus Christus. Wo sie, auf welche Art auch immer, in das Leben der Menschen hineintreten und eingreifen, wird der Mensch nachhaltig verändert. Bei Zacharias und Maria geschah dies durch das Reden eines Engels und der Ankündigung der Geburt von Johannes bzw. unseres Herrn Jesus Christus. Josef vernahm das Reden Gottes in seinen Träumen. Elisabeth, obgleich schon sehr alt, bekam einen Sohn geschenkt und wurde voll Heiligen Geistes. Bei einigen oder vielen Menschen zuvor, wie wir aus der Schrift wissen, erschien Gott schon mal selbst, wie bei Abraham. Wieder andere hatten Wunder erlebt, Erscheinungen, Bilder und Visionen gesehen. Mose zum Beispiel begegnete Gott an einem nicht verbrennenden Dornbusch. Es gibt also viele Begebenheiten, wo Gott sich den Menschen offenbarte, bis zu dem Tag, als Gott der Herr in Jesus Christus selbst auf diese Welt kam. Wir sehen, wie vielfältig Gott sich den Menschen zu allen Zeiten zu erkennen gab und gibt, damit so viele wie möglich gerettet werden und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein schönes Wort finden wir dazu im Alten Testament, im Jeremia, welches von seiner Kraft bis heute nichts verloren hat. Jeremia 29, ab Vers 11 heißt es: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Auch wenn dieses Wort für das Volk Israel und ihre Gefangenschaft in Babel galt, so müssen wir uns doch gleichfalls fragen, inwieweit wir als Menschen selbst Gefangene sind. Als Menschen aus den Nationen, meine ich. Doch darum ist der Herr ja gekommen, um die Gefangenen zu befreien und Frieden denen zu bringen, die verloren sind. Der Mensch, wenn er von Jesus erkannt und berührt wurde, kann heute durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, immer mehr sein Wesen kennenlernen. Die Menschen, von denen wir heute hören wollen, erlebten ihren Herrn hautnah. Sie hatten von dieser Stunde an ganz persönliche Begegnungen und damit auch persönliche Beziehungen mit und zu ihrem Herrn und Gott, an den sie glaubten und auf dem all ihre Hoffnung schon bisher beruhte, obgleich sie ihn nicht gesehen haben. Und das ist immens wichtig und tröstlich für uns zu wissen. Auch wenn wir Jesus nicht sehen können, so dürfen wir trotzdem wissen, dass er da ist. Wir vermögen es kaum anderen Menschen zu vermitteln. Das kann und muss Jesus im Heiligen Geist tun. Wie soll man jemandem die Liebe, Güte und Treue Gottes so recht rüberbringen? Wir können nicht die Menschen überzeugen, wir können nur bezeugen, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Gott möchte die Menschen gewinnen und möchte uns, die wir Jesus schon kennenlernen durften, dazu als nützliche Werkzeuge gebrauchen. Und das heißt nicht, dass Gott auf uns angewiesen ist, und doch möchte er, dass wir in Frieden und Einheit unseren Dienst an anderen Menschen in seinem Namen tun. Dann kann er das Leben des Einzelnen verändern und bereichern. Gott ist es, der die Menschen auf diesen bestimmten Tag vorbereitet, wie er einen jeden von uns auch vorbereitet hat. Tröstlich zu wissen, dass er nicht schon nach dem ersten Male aufhört, sondern dass er immer wieder mehrmalig versucht, die Menschen zu rufen, sie wachzurütteln. Auch bei den vier Menschen war es so. Gott legt die Zeiten und Zeitpunkte fest, bis alles zusammenpasst und nicht, wenn wir es vielleicht für nötig hielten oder es uns in den Kram passt. Vielleicht war ihnen dies bis dato nicht so bewusst, doch Gott handelte in ihrem Leben und hat alles bis zu dem entscheidenden Punkt vorbereitet. Jetzt fügt sich alles zusammen und Gottes Heilsplan schreitet seiner Vollendung entgegen. Zuerst für Gottes Volk Israel und dann für die ganze Menschheit. Zacharias, und wir haben es eben gehört, drückt es in seinem Lobgesang über Gott aus. Vers 68 lese ich nochmal, Lukas 1. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Und dies gilt für alle Menschen. Anhand der zwei Begegnungen und Begebenheiten möchten wir deshalb unseren Blick lenken auf das Innere vorbereitet werden durch Gott und die Herausforderung unseres Glaubens. Beide Bibelstellen, die wir anschauen wollen, weisen Parallelen auf, obgleich sie doch ganz unterschiedlich zu betrachten sind und die betreffenden Personen auch verschieden handeln und reagieren. Als erstes sehen wir uns Zacharias und Elisabeth an. Zacharias war ein Priester aus der Abteilung Abias und Gott hatte es geschenkt, dass auf ihn das Los fiel und er gerade zu dieser Zeit Priesterdienst im Tempel hatte. Es heißt von Zacharias und Elisabeth, dass sie fromm und gerecht vor Gott lebten. Lukas 1, Vers 6. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Im Tempel, wo Zacharias seinen Dienst versah, erschien ihm nun ein Engel Gottes. Der wird sogar namentlich genannt, was vermutlich darauf hindeutet, dass Gabriel eine besondere Stellung vor Gott einnahm und verkündete ihm die Geburt eines Sohnes. Dies war natürlich besonders und außergewöhnlich, weil beide, Zacharias wie auch Elisabeth, schon recht alt waren. Zudem war Elisabeth unfruchtbar, haben wir gelesen, und konnte ohne Gottes Eingreifen keine Kinder bekommen. Lukas 1, Vers 11. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Zacharias hat schon einen vorzüglichen Namen, und wenn wir uns dessen Bedeutung ansehen, so wird klar, dass einzig Gott handelt und nichts dem Zufall überlassen ist. Der Name von Zacharias bedeutet nämlich übersetzt so viel wie Jahwe gedenkt. Wir können davon ausgehen, dass Zacharias schon lange um einen Sohn gebeten hat und jetzt Jahwe gedenkt. Gerade jetzt aber, wo schon alle Hoffnung verloren erscheint, beschenkt Gott dieses ältere Ehepaar mit einem Sohn. Und dieser Johannes wird dann auch der Wegbereiter des Herrn werden. Wir kennen mittlerweile, und wir haben ja schon einige betrachtet, gerade im Bibelkreis, wir kennen mittlerweile viele Episoden aus der Bibel, wo es den Menschen ähnlich erging und wo Hoffnungslosigkeit in schiere Freude verwandelt wird durch die Ankündigung einer Geburt. Und Geburt ist ein wahres Wunder. Angefangen von Abraham und Sarah, über Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel, die überdies eine Familie mit gleichen Problemen waren, bis hin zu Hanna und Elkana und jetzt bei Zacharias und Elisabeth, finden wir das Gleiche. Gott ist eben nichts unmöglich. Er ist und bleibt der Herrscher über das Leben, weil er alles Leben geschaffen hat. All die Geburten, die Gott bewirkt hat, ohne die Nachhilfe des Menschen, haben dazu geführt, dass die Kinder etwas ganz Besonderes waren. Sie alle sind von und durch den Herrn gesegnet worden. Und auch wenn nicht alles bei ihnen perfekt lief im Leben, haben sie doch einen ganz besonderen Dienst für den Herrn ausgefüllt. Isaak war der verheißene Sohn Abrahams, der die Segenslinie weitertrug, genauso Jakob. Und Samuel, der Sohn von Hanna und Elkanah, wurde ein getreuer Priester Gottes. Johannes der Täufer nun wurde zum Wegbereiter des Höchsten und macht die Bahn frei für den, der das Heil allen Menschen bringen will, Christus, den Sohn Gottes. Ganz so, wie es in Maleachi 3, Vers 1 schon angekündigt wurde. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Jesus bestätigt diese Aussage über Johannes selbst in Matthäus 11, die Verse 9 und 10. Und so sagt er: Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. So ist das Leben des Johannes ein besonderes, welches aber schon mit der Ankündigung seiner Geburt durch den Engel eine besondere Gewichtung erhält. Und so spricht denn Gabriel auch im Auftrag Gottes zu Zacharias, Vers 14: Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wie reagiert nun Zacharias bei solch einer Begegnung und Verkündigung? Er zweifelt. Er ist ein Priester Israels und zweifelt an Gottes Zusage. Er ist ein Mensch und er ist alt und sieht nur, dass sein Körper nicht mehr so kann. Aber Gott kann. Und das hat er in dieser Situation ja vielleicht vergessen. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Wir brauchen uns nicht einzubilden, und zumindest würde ich mir dies nicht einbilden, dass ich vielleicht anders reagiert hätte. Wie lange kenne ich nun meinen Gott, und doch überkommen mich immer wieder Zweifel, weil ich auf manche Fragen keine Antwort habe. Zacharias bekommt es mit der Angst vor dem Boten Gottes zu tun, was mich auf den direkten Weg zu den kleinen, pausbäckigen, beflügelten, babygesichtigen Engelchen führt, die es allerorts zu kaufen gibt. Wie furchteinflößend. Zacharias hat Angst. Alle Menschen, die bisher, und da gibt es einige Beispiele in der Schrift, die mit Engeln oder Boten Gottes zusammentrafen, bekamen Angst, Respekt oder Ehrfurcht. So sind es auch die Engel, die ein beruhigendes "Fürchte dich nicht" oder "Fürchtet euch nicht" aussprechen. Doch sie haben einen Auftrag. Und als dienstbare Geister Gottes führen sie ihn auch mit Nachdruck aus. Es steckt also Macht und Kraft Gottes aus der Höhe dahinter. Und so lesen wir weiter in Vers 19 und 20. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Nun haben wir heute vielleicht keine Begegnung mit Engeln, obwohl ich dies nie anzweifeln würde, doch wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns in alle Wahrheit leitet und somit auch Gottes Willen kundtut. Machen wir uns überhaupt eine Vorstellung, welche Kraft dahinter steckt und wie ich, red von mir, wie ich mit dem Geist Gottes in mir oftmals umgehe? Wie oft redet der Heilige Geist in mir, ich solle jenes tun und das andere lassen? Hören wir noch darauf? Gott möchte uns bewahren und deshalb sollen wir den Geist nicht betrüben. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin, heißt es in Epheser 4, Vers 30. Wir sind mit Gott verbunden, versiegelt bis auf den Tag, wo wir einen neuen Leib empfangen. Darum dürfen wir dem Wort Gottes trauen und nicht anzweifeln, dass er nur das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Gott hat einen Plan. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir ihn unbedingt auf Anhieb begreifen. Für uns gilt es jedoch, treu festzuhalten an dem, was uns sein Heiliger Geist bisher aufgeschlossen hat. So werden wir Gott immer besser kennenlernen und sein Wesen, seine Tiefen verstehen. Ein wunderschönes Wort findet sich hierzu ebenfalls im Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Was also immer der Geist Gottes zu uns redet, sei es durch Engel, durch sein Wort oder durch Geschwister, sollen wir ernst nehmen. Zacharias und Elisabeth bekamen ihren erwünschten Sohn, obwohl zuerst Zweifel bestanden und Elisabeth sich selbst erst einmal zurückzog in die Abgeschiedenheit. Doch überwiegt ihre Freude und so sagt sie, Lukas 1, Vers 25, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Unmittelbar darauf, im sechsten Monat, hat der Engel Gottes eine Botschaft für Maria, welche unser aller Freude ist, weil die Geburt unseres Herrn und Retters Jesus Christus angekündigt wird. Und dass alles, was in der Schrift steht und verheißen ist, auch ineinander passt, merken wir an dem weiteren Verlauf der Geschichte, wo der gleiche Engel Gabriel Maria erscheint und ihr die Geburt des verheißenen Messias ankündigt. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in einer Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Betont wird zweimal, dass Maria eine Jungfrau war. Viele Menschen können nicht daran glauben, dass die Geburt Jesu eine ganz besondere war und er durch eine Frau durch eine Jungfrau geboren wurde, weil die Vorstellungskraft der Menschen hier nicht mehr ausreicht. Jedoch haben wir eben gehört, dass Gott nichts unmöglich ist. Wenn also der Herrscher über Leben und Tod Leben schaffen kann, wo es kaum Grund zur Hoffnung gibt, so ist es ihm ein kleines Selbst, als wahrer Mensch und doch als Gott auf diese Welt zu kommen. Deshalb glauben wir an die Jungfrauengeburt. Der Prophet Jesaja spricht ebenso von der Jungfrauengeburt, wie auch Matthäus in seinem Evangelium sich wiederum darauf bezieht. Matthäus 1 möchte ich lesen, die Verse 21 bis 23. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Auch Maria wundert sich über diese Worte und bestätigt, dass sie selbst noch keinen sexuellen Kontakt zu einem Mann hatte. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Unterschied zu ihrer Argumentation und dem Zweifel Zacharias bestand darin, dass sie nicht wusste, wie diese Verheißung wahr werden könne. Sie zweifelte also nicht an den Worten oder der Verheißung Gabriels oder dass der Messias gerade jetzt geboren werden sollte, sondern sie fragte nach dem Wie. Und erhält als Antwort, Lukas 1, Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Der feine Unterschied im Fragen ist auch für uns wichtig. So sollen wir nicht an Gottes Motiven zweifeln und nach dem Warum fragen, sondern wir dürfen uns dem Willen Gottes fügen, weil wir glauben, dass er es nur gut mit uns meint. Lasset uns also als Mägde und Knechte des Höchsten antworten, wie Maria antwortet. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Als Bestätigung erhält sie aber noch die Zusage, dass auch ihre Verwandte einen Sohn bekommt, und die Botschaft dahinter lautet: Gott kann Frucht entstehen lassen, wo Unfruchtbarkeit war, und zwar auf jegliche Weise. Es genügt ein Wort von ihm. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dieses Wort gilt für uns alle, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Kein Wort, was Gott spricht, ist ohne Kraft. Selbst wenn alles vergeht, sein Wort bleibt für immer bestehen. Denn Gott selbst ist das lebendige Wort. Und so möchte ich auszugsweise schließen mit den Worten aus dem Johannesevangelium, welche gerade in die jetzige Weihnachtszeit hineinpassen. Aller Anfang ist in Gott. Wo wird es sichtbarer als bei einer Geburt? Lobe den Herrn, der für uns geboren ist. Johannes 1, Vers 1 bis 4 und dann ab Vers 9. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es gibt nichts Schöneres, als ein Kind Gottes zu sein. Und der Herr möge es schenken, dass noch viele sein wahres Licht erkennen und dass die, die es schon erkennen durften, Frucht bringen zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Der Herr segne uns und schenke uns Ruhe und Frieden und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, so möge uns der Herr begegnen.